Ich bin irgendwann, wir sind jetzt viele Jahre weiter, wir sind jetzt schon 2015, bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, zu meiner Lebensgefährtin gesagt, du, ich hab keine Lust mehr. Ich kaufe mir jetzt ein Motorrad und fahre die Panamericana. Und wie man halt sowas so salopp sagt. Ne? Ja. Und das habe ich dann nochmal gemacht, irgendwie ein paar Tage später. Und als ich das zum dritten Mal gesagt habe, hat sie zu mir gesagt, jetzt hör auf zu schwätzen, sondern mach's halt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mittelstandswerk-Podcast, dem Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Und heute habe ich einen ganz spannenden Gast. Heute ist Tobias Kolewe bei mir. Tobias ist Bundesvorsitzender von Cowork Spaces, vom Bundesverband für Coworking Spaces, so nenne ich es mal, und leitet unter anderem seinen eigenen Coworking Space. Herzlich willkommen, lieber Tobias.
Oh, vielen Dank für die Einladung, Daniel. Freut mich, dabei zu sein.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist, und ich habe dich gerade ganz ungalant vorgestellt und deine Tätigkeit ganz ungalant vorgestellt. Jetzt möchte ich dir einmal die Möglichkeit geben, das in schön zu machen und die Leute von dir und deinen Themen zu begeistern.
Also lass es mich nochmal so ein bisschen zumindest vom Wording gerade rücken. Also ich bin Gründer und Vorstand der Cowork AG. Wir haben nicht nur einen Coworking Space, wir haben eine ganze Reihe von Coworking Spaces unter dem Label Works in ganz Deutschland, Augsburg, Aachen, Berlin, Wuppertal. Gibt es also eine ganze Reihe mehr. Und nebenbei im Präsidium des Bundesverbandes Coworking Spaces. Das heißt, ich habe sowohl beruflich wie auch privat ehrenamtlich immer diesen Coworking-Hut auf. Bei mir dreht sich also eigentlich alles um dieses sogenannte Coworking, wie man immer so schön sagt.
Ja, für die Menschen, die jetzt mit dem Begriff Coworking, ich komme vom Land, das ist hier nicht so verbreitet, wie es in meiner alten Heimat, da wo du auch herkommst, in Aachen ist. Erklär mal gerne, was es mit euren Spaces auf sich hat, was euer im Prinzip Businessmodell dort ist.
Ja, Coworking, ich glaube, man kann das ganz gut vergleichen. Wir machen mit Schreibtischen das, was das Hotel mit dem Bett macht. Also du kannst nach dem Pay-Per-Use-Prinzip kannst du in Coworking Spaces einzelne Arbeitsplätze, Meetingräume oder ganze Büroräume anmieten für dein Unternehmen. Also ob du als Freelancer arbeitest oder ob du ein Team aus einem mittelständischen Unternehmen bist. Du kriegst quasi einen Full-Service-Arbeitsplatz oder natürlich auch mehrere Full-Service-Arbeitsplätze. Full-Service heißt, du musst dich im Grunde genommen um gar nichts kümmern. Du hast die Möbel drin, du hast ein Whiteboard drin, du hast mitunter die entsprechenden Pflanzen mit drin, schnelle Internetanbindung, Reinigung ist mit drin, Kaffeemaschine, also im Coworking-Café, das gibt's bei uns in den Coworking-Spaces, ist alles mit dabei und du kannst dich halt komplett aufs Arbeiten fokussieren und hast, gerade wenn du mittelständisches Unternehmen bist, hast du halt nicht dieses ganze Facility-Management am Bein, musst dich darum nicht kümmern. Und was bei dem Konzept halt, was ich immer noch sehr schätze, du hast sehr flexible Vertragslaufzeiten. Wenn du klassischerweise als Unternehmen einen Mietvertrag abschließen willst, dann freut sich der Vermieter ja immer darüber, wenn du einen 5- oder einen 10-Jahres-Vertrag abschließt. Wenn du in einen Coworking-Space gehst, dann geht das ab einem Monat in der Regel. 6 Monate, 10 Monate, 12 Monate, wie auch immer. Also sehr an dem Bedarf der Unternehmen eigentlich orientiert. Und dadurch hast du als Unternehmen natürlich eine ganz andere Möglichkeit zu agieren. Du musst dir nicht überlegen, na, wie ist mein Mitarbeiterwachstum in 5 Jahren oder in 2 Jahren? Das ist ja mitunter schwer einzuschätzen, sondern ja, du kannst ganz problemlos kann die Fläche sich an deinen Bedarf anpassen.
Ja, so,
das ist im Grunde genommen Coworking.
Ja, und als du es gerade gesagt hast, fand ich ganz spannend. Wir hatten vor einigen Podcast-Folgen ja Sebastian Gillissen bei uns zu Besuch und er hat früher und auch jetzt noch teilweise als im Bereich Zeitarbeit gearbeitet und ist so ein bisschen diese Flexibilität, die ich quasi sonst mit Mitarbeitern habe, habe ich quasi so mit meinem Office, ne, mit meinem Arbeitsplatzbedarf sozusagen. Also, dass ich ganz flexibel zubuchen kann, Spitzen abfangen kann oder eben auch reduzieren kann, wenn ich vielleicht gerade nicht so ein großes Team habe.
Ja, genau das. Und das Ich weiß das aus meinem alten Berufsleben. Ich habe ja nicht immer Coworking gemacht. Ich hatte eine Digitalagentur und ich weiß noch, wir sind in den ersten 13 Jahren sind wir 10-mal umgezogen.
Ja.
Weil wir halt immer einen wechselnden Mitarbeiterbedarf hatten. Und das ist auf Dauer ist das schon anstrengend. Du gehst, also zumindest ist das nicht meine Vorgehensweise zu sagen, naja, ich plane in 2 Jahren dreimal so viele Mitarbeiter zu haben, also nehme ich jetzt schon mal 400 Quadratmeter mehr Fläche oder ähnliches. Mhm. Da war mir dann das Risiko dann doch immer ein bisschen zu groß. Und hätte es sowas früher gegeben, hätte ich das mit Sicherheit sofort in Anspruch genommen. Also für den Bereich, ich sag mal, wachsende Unternehmen, Startups, Grown-ups, so in den ersten 5, 6 Jahren oder sowas ist das, glaube ich, spannend. Wir haben aber zunehmend in den vergangenen Jahren mittelständische Unternehmen, Großunternehmen auch bei uns in den Coworking Spaces drin sitzen. Mhm. Jetzt ein großes, zum Beispiel aktuell ein großes Industrieunternehmen aus der Aachener Region, die für 20 Mitarbeiter für 18 Monate Platz zum Arbeiten brauchen, weil die ein Projekt haben. Und wo bringst du denn als Unternehmen mal für 18 Monate 20 Leute runter, ohne dein ganzes Unternehmen, also den Unternehmensbestand umzukrempeln? Und dann ist so ein Coworking Space, finde ich, ein tolles Angebot.
Ja. Jetzt spiele ich mal den typisch deutschen Verbraucher und sage, das ist aber bestimmt teuer dann, oder? So ein Coworking Space zu mieten.
Ja, auf den ersten Blick könnte man sagen, das ist teuer, weil du in den Coworking Spaces hast du nicht wie in der klassischen Vermietung einen Quadratmeterpreis. Also wenn du heute Gewerbefläche anmietest, dann kannst du ja damit rechnen, weiß ich nicht, 10, 12, 13 Euro oder irgendwie sowas. Da im Coworking diese ganzen Services mit drin sind, wird immer nach Arbeitsplatz abgerechnet. Okay. Und einen Arbeitsplatz im Coworking Space, je nachdem, im ländlichen Raum ist es natürlich günstiger als in Berlin, aber du kannst mal so sagen, im abgeschlossenen Büro sind es 250, 350, vielleicht auch 400 Euro. Das klingt auf den ersten Blick, klingt es echt viel. Wenn du das aber in Relation zu dem setzt, was du sonst eigentlich bezahlen musst, was nicht so offensichtlich ist, was aber ja dazu kommt, die Reinigung, der Internetanschluss, der Hausmeister, die Abschreibungen auf Möbel, Strom, Gas und so weiter und so fort, dann kommt ein ganz anderer Betrag zustande, den die meisten gar nicht so präsent und vor Augen haben. Es gibt verschiedene Erhebungen, was kostet ein Arbeitsplatz in einem mittelständischen Unternehmen. Da bewegen wir uns gerne mal bei 800, 900 Euro pro Monat. Und wenn du in ein Industrieunternehmen reingehst, dann bist du ganz locker bei 1200 Euro netto pro Monat pro Arbeitsplatz, wenn du das alles mit dazu packst. Und wenn du das in Relation setzt und dir überlegst, na, ich habe vielleicht 1.000 Euro auf der einen Seite und ich habe 300 Euro auf der anderen Seite, dann ist ein Arbeitsplatz im Coworking alles andere als teuer. Das heißt, das ist ja so dieses Prinzip der Sharing Economy. Ja. Wenn du im Urlaub bist oder auf Geschäftsreise, 3 oder 4 Tage, dann kämest du ja nie auf die Idee, dir, weil du ein Auto brauchst, dir vor Ort ein Auto zu kaufen. Das ist ja, wird ja keiner machen. Also mietet man sich ein Auto. Und auf den ersten Blick ist ein Auto, das ich mir miete, mit vielleicht 100 Euro oder 120 Euro am Tag, klingt erstmal teuer. Wenn ich das aber vergleiche, was mich ein Auto eigentlich kosten würde, wenn ich es brauche, dann ist es am Ende des Tages dann doch wieder die günstigere Variante. Also man muss da einfach nur mal ganz, ganz offen drüber nachdenken und vielleicht selber den Bleistift zücken und dann findet man ganz schnell raus, dass das Arbeiten im Coworking Space unterm Strich viel günstiger ist als im eigenen Büro.
Ja, jetzt habe ich ja unter anderem für uns selber diese Rechnung schon gemacht, deshalb war es ja eine bewusst provokative Frage. Aber ich glaube, du bist trotzdem
nicht im Coworking Space.
Ja, das liegt aber wieder an unserer ländlichen Struktur, glaube ich. Ich weiß nicht, wie sehr sich das lohnt, hier bei uns auf dem platten Land sowas anzubieten. Aber wir sind ja im Gespräch, also ich bin ganz gespannt und gucke mal, was da hier so passiert in der Region. Du hast es gerade selber schon angesprochen, du warst nicht immer Coworking Space Betreiber. Das klingt komisch, aber hast nicht immer Coworking Spaces, eine Firma gehabt, die Coworking Spaces macht. Sondern es gibt einen Weg, der dahin geführt hat, der jetzt vielleicht auch nicht ganz, nicht so ist, was man sagt, ah ja, nee, klar, war ja klar, dass er dahin kommt und irgendwann Coworking Spaces macht. Das ist natürlich ganz interessant. Du hast es gesagt, du hattest früher eine Medienagentur. Und die ja auch einige Zeit selbstständig betrieben. Also erzähl mal gerne, wie so dein beruflicher Werdegang war.
Zum Leidwesen Mutter bin ich dann doch nicht Bankkaufmann geworden. Ich glaube, das hätte sie sich gewünscht. Das war ja damals so das sinnbildlich für alles wird gut. Ich habe als allererstes nach der Schule habe ich eine Ausbildung, damals hieß es Datenverarbeitungskaufmann, gemacht. Heute würde man Programmierer sagen. Also wir haben beim großen Versicherungskonzern hier in Aachen haben wir das Programmieren gelernt. Und das war die Zeit, wo gerade dieses Internet aufkam. Also das war komplett neu. Ich kann mich noch sehr gut dran.
In welchem Jahr befinden wir uns?
Wir befinden uns im Jahr 1997.
Okay.
So ziemlich genau kann ich dir das sagen. Das war in der Woche vor Weihnachten 1997. Ich habe mich da neulich noch mit einem Freund drüber unterhalten, der im Grunde genommen Schuld daran hat, was dann aus mir geworden ist oder nicht geworden ist. Der hatte in seinem Kinderzimmer hatte der einen Computer stehen und wollte mir da was ganz Neues zeigen, dieses Internet. Hm. Und da hat man sich halt so für die jüngeren Zuhörer, man musste sich in dieses Internet einwählen und dann hat das 2 Minuten lang komische Geräusche gemacht und dann war man irgendwann drin, wie Boris Becker damals gesagt hat. Und Stefan hat mir das gezeigt und ich war, glaube ich, vom ersten Moment an total fasziniert, was das für eine neue Welt, was sich da für eine neue Welt eröffnet. Und habe dann, glaube ich, 1 oder 2 Tage später, das war noch vor Weihnachten, bin ich in die örtliche Buchhandlung gegangen und habe mir ein Buch HTML-Programmierung gekauft und habe dann angefangen, mal drüber nachzudenken, wie man Webseiten bauen kann. Und das hat ungefähr ein halbes Jahr lang angehalten. Und dann habe ich das erste Mal mit jemandem zusammengesessen, der sich auch für dieses Thema interessiert hat, einen Unternehmer hier aus Aachen. Und der sagte dann, hey, ich bräuchte eigentlich auch so eine Webseite. Das ist cool. Und ich habe ohne einen blassen Schimmer zu haben, was ich da tue und was ich sage, habe ich gesagt, ja, kein Problem, mache ich dir. Und dann hat er dummerweise gesagt, super, alles klar, lass uns drüber reden. Und ich habe mich damals ganz schön weit, finde ich, aus dem Fenster gelehnt. Ich war ja noch während der Zeit in der Ausbildung und habe gesagt, kann ich dir machen, kostet 50 Mark die Stunde. Also damals für mich ein absurd hoher Preis und dummerweise hat der Bernd damals ja gesagt. So, und dann hatte ich halt den Salat und dann musste ich irgendwas draus machen. Hab mir dann, das dürfte inzwischen verjährt sein, hab mich dann einen Tag während der Ausbildung krank gemeldet und bin zum Ordnungsamt gegangen und habe mein Gewerbe angemeldet und habe dann halt angefangen, Webseiten zu programmieren. Dann gab es damals auch noch der Zivildienst. Das war eine echt anstrengende und teilweise auch aufregende Zeit, weil ich tagsüber Zivildienst gemacht habe und abends bis in die frühen Morgenstunden am Rechner gesessen und Webseiten programmiert habe. Die 13 Monate waren dann auch irgendwann vorbei und das mit der Agentur lief eigentlich ganz gut, zumindest für nach meinem Empfinden, ist ja, wenn du Anfang 20 bist und dich das erste Mal selbstständig machst, ist es ja ganz schön, wenn du die ersten schöneren Zahlen auf deinem Unternehmenskonto hast. Also dann glaubt man ja immer gleich, das wird großartig. Ja. Ich habe dann Betriebswirtschaft hier noch studiert an der FH und alles immer parallel und die Agentur ist halt einfach weitergelaufen und weitergelaufen und weitergelaufen und irgendwann hatte ich dann halt in der Zeit meine ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir haben ganz viel, zu meiner großen Überraschung damals, ganz viel Geschäft außerhalb von Aachen gemacht, obwohl wir also die Agentur, die gibt's heute immer noch, hat jetzt gerade vor 2 Tagen ihr 26. jähriges Jubiläum gehabt. Und ist damit im Übrigen älter als Google, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nicht ganz so groß, aber die Agentur gibt's immer noch. Wir haben, obwohl wir im Namen Exhibit den Bezug zu Aachen haben, hatten wir fast nie Kunden in Aachen. Also wir hatten in ganz Deutschland Kunden, aber für Aachen, das hat irgendwie nie so richtig sein sollen. Ist aber ganz gut gelaufen. Also klar, wenn es die Agentur heute immer noch gibt, dann kann es jetzt nicht so ganz blöd gewesen sein. Und ich habe irgendwann aber für mich entschieden, das ist es nicht mehr, nach 18 Jahren. Also entschieden ist vielleicht nicht so die richtige, ist vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Es gibt ja in so einem Unternehmerleben, gibt es immer Momente, wo du sagst, boah, eigentlich habe ich gerade keinen Bock mehr. Also irgendwie geht mir gerade alles auf die Nerven. Manchmal sind die Kunden nicht so, wie man sie sich wünscht. Oder irgendein Projekt ist mal schiefgelaufen. Und ich bin irgendwann, wir sind jetzt viele Jahre weiter, wir sind jetzt schon 2015, bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt zu meiner Lebensgefährtin gesagt, du, ich hab keine Lust mehr. Ich kaufe mir jetzt ein Motorrad und fahre die Panamericana. Und wie man halt sowas so salopp sagt, ne? Ja. Und das habe ich dann nochmal gemacht, irgendwie ein paar Tage später. Und als ich das zum dritten Mal gesagt hat sie zu mir gesagt, jetzt hör auf zu schwätzen, sondern mach's halt.
Ja.
Und dann hat sie mich in den Garten geschickt, hat mir ein Glas Wein in die Hand gedrückt und den Atlas, den Dirke Weltatlas. Und dann habe ich da gesessen und das erste Mal drüber nachgedacht, ob das eine Option wäre, ob also Reise Südamerika, Panamericana war jetzt nicht bei mir im Fokus. Ich habe das mal halt mehr so salopp einfach vor mich hingesagt. Und ich glaube, so beim zweiten oder vielleicht noch beim dritten Glas Wein war es dann irgendwie klar, okay, da ist vielleicht für mich mehr dran. Mhm. Und so ist dann diese Idee entstanden, mir eine echte Auszeit vom Job zu nehmen. Und ich habe dann über einen Zeitraum von mehreren Monaten die Agentur an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übergeben. Also habe mich komplett da zurückgezogen. Das war eine Übergangsphase, die war auch anstrengend, weil wenn du dein Unternehmen nicht verkaufst, sondern es einfach in andere Hände gibst, da muss schon viel für passieren.
Ja.
Also sowohl in der Know-how-Übertragung auch als im persönlichen Doing. Das macht man ja nicht, schüttelt man ja nicht einfach mal so aus dem Ärmel.
Hast du deinen Mitarbeitern den Grund gesagt? Also hast du gesagt, so Freunde, ich will jetzt eine Motorradreise machen, in einem halben Jahr macht ihr hier den Laden oder wie stelle ich mir das vor?
So ziemlich genau so, ja. Das war, wir sind regelmäßig, sind wir in so einer Leitungsrunde, sind wir auf einem Arbeitswochenende gefahren. Mhm. Und da haben wir halt, in dem Fall haben wir zu dritt da gesessen und haben halt die wichtigen und die unwichtigen Themen besprochen. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ach, im Übrigen, ich muss euch da noch was anderes sagen, lasst uns doch mal drüber reden. Das war, ich glaube, Ende September 2015. Und da wurde die Zeit dann schon immer ein bisschen knapper, weil die Reise nach Südamerika es war im Übrigen kein Motorrad, das war nur der Gedanke, es war dann Land Rover Defender, den wir umgebaut haben. Aber wir sind mit dem Frachtschiff runtergefahren und dann bist du sehr an Frachtschiff Zeitplan, Timetable gebunden und die Zeit wurde halt immer knapper und dann muss ich sagen, ja, also in einem halben Jahr bin ich dann mal weg. Und im Übrigen, ich komme auch nicht wieder. Also ich habe mir ja nicht nur eine Auszeit genommen, sondern für mich war von vornherein klar, ich mache jetzt diesen Cut und den Cut mache ich so konsequent, dass ich im Grunde genommen alles hinter mir lasse. Also ich lasse wir haben ja dann wirklich einen richtigen Cut gemacht. Ich habe die Firma übergeben, wir haben das Haus verkauft, wir haben Klamotten verschenkt, wir haben den Rasenmäher verkauft, Garagenflohmarkt und am Ende sind 10 Umzugskartons übrig geblieben. Also wir haben gesagt, wenn schon, dann machen wir es richtig. Und das war, glaube ich, für die Kollegen, die damals die Firma übernommen haben, war das auch eine ganz ordentliche Herausforderung. Wenn der Chef dann kommt, also kann man sich vielleicht vorstellen, der Chef kommt zur Zeitung hin und sagt, du, in einem halben Jahr bin ich nicht mehr da und ich komme auch nicht mehr zurück. Ja. Das hat am Ende hat es echt wunderbar geklappt. Klar gibt's hier und da mal so das so Starterprobleme, ist vollkommen logisch. Nicht jeder springt in so eine Unternehmerrolle oder Geschäftsführerrolle. Oder klar, man springt ins kalte Wasser oder man wird ins kalte Wasser geworfen und nicht jeder treibt dann gleich an der Oberfläche. Da geht man vielleicht das eine oder andere mal kurzfristig unter. Aber am Ende des Tages ist das Becken heute immer noch voll. Der Kollege, der das damals übernommen hat, der schwimmt immer noch mit dem Kopf über Wasser. Also zumindest der Part ist ganz gut gelaufen.
Und wenn du mir die Frage erlaubst, also das ist ja also von, also ich bin ja auch Unternehmer und habe natürlich ab und zu mal Phasen, wo ich sage, boah, wofür eigentlich, ne? Mhm. Und dann am nächsten Tag stelle ich wieder fest, ah ja, dafür, so war es ja. Aber das, was du gemacht hast, ist ja jetzt nicht, ich bin mal nach Hause gekommen und hatte einen schlechten Tag, sondern das ist ja komplett tabula rasa. Also ist das so einfach mit dieser, wie du eben gesagt hast, flapsigen Aussage, ich fahre mit dem Motorrad die Panamericana, und hast du dich dann da im positiven Sinne reingesteigert, dass du gesagt hast, ja, okay, Motorrad Panamericana, naja, vielleicht mache ich es mit dem Land Rover, naja, vielleicht lasse ich da, oder sagst du, boah, ich hatte so die Nase voll, dass ich gesagt habe, das Einzige, was jetzt hilft, ist komplett raus. Nee, weil das ist ja ein Move.
Ja, kann man, hat alles immer so zwei Perspektiven. Also natürlich gab es so die eine oder andere Phase. Die gibt's, wie du sagst, glaube ich, bei jedem Unternehmer, wie auch bei jedem, der im jeder, der arbeitet, ja, der hat mal so Phasen, wo er sich fragt, warum mache ich das eigentlich? Alles ja. Quatsch. Nee, das waren bei mir waren das tatsächlich eher so flapsige Sprüche.
Okay.
Und als meine Lebensgefährtin damals halt dann gesagt hat, hör auf zu schwätzen, sondern mach einfach. Das ist nicht so ganz spurlos an mir vorübergegangen. Ich habe eines meiner Probleme ist, ich kann Möglichkeiten und Chancen, wenn sie mal da sind, ich kann die ganz schwer liegen lassen. Mhm. Und da hat sich dann irgendwie an diesem einen Abend Ende Mai bei mir, hat sich dann daraus halt einfach aus diesem Spruch, hat sich irgendwie eine Idee entwickelt.
Okay.
Und das ging dann innerhalb von wenigen Wochen tatsächlich sehr schnell. Diese erste Idee mit dem Weltatlas, das war Ende Mai 2015. Und am 13. September 2015, also Juni, Juli, August, 3,5 Monate später, haben wir die Verschiffung gebucht bei der Reederei. Und dann war eigentlich klar, okay, wir haben jetzt nur so und so viel Zeit. Wir müssen jetzt langsam mal anfangen, den Land Rover umzubauen. Ja, wir müssen jetzt mal langsam anfangen, vielleicht, weiß ich nicht, das Haus zu vermieten oder was auch immer. Also das war schon irgendwie so ein Prozess, wo ich selber ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen bin. Was aber, glaube ich, auch so ein bisschen, finde ich, fast unternehmertypisch ist. Also wer sich heute selbstständig macht, der weiß ja auch nicht, was kommt. Funktioniert das oder geht das, geht das gut? Es ist halt in dem Fall, es ist ganz gut gegangen.
Und wahrscheinlich waren doch die Reaktionen der Menschen jetzt außer deiner Partnerin auch unternehmertypisch so, das machst du ja eh nicht, als ob das funktioniert, bist du verrückt, oder? Also das ist ja so, wie ich gründe, was? Also ich glaube, das kann man auch als austauschen.
Ja, klar, langjährige Geschäftspartner, wenn du denen erzählst, nach 18 Jahren, du hörst jetzt auf und du gehst nach Südamerika und du kommst vor allen Dingen nicht zurück. Also es ist keine Auszeit von 3 oder 6 Monaten. Ja. Du kommst in dein Business nicht mehr zurück und weißt überhaupt nicht, was du danach eigentlich tun sollst. Das war für mich eine der Grundvoraussetzungen, dass ich gesagt habe, ich mache das, weil ich nicht in dem Business drin bleiben will. Ich wusste nicht, was ich tue. Für mich war klar, wenn mir das Spaß macht, ich würde auch als professioneller Alpaka-Streichler in Peru bleiben oder irgendwie sowas. Hauptsache, das ist halt wieder eine Idee, die mich packt. Dementsprechend waren die Reaktionen. Und ich habe das natürlich eine ganze Zeit lang bei dem einen oder anderen unter den Tisch gehalten, weil die Reaktion ist ja gerade bei langjährigen Geschäftspartnern, zumindest war das meine Vorstellung, dass viele dann sagen, oh, der Chef geht jetzt weg und ob das dann noch alles so funktioniert und ob das so weiterläuft. Deswegen habe ich es am Anfang erstmal unter den Deckel gehalten und hatte dann die vollkommen absurde Idee, am 1. April 2016 auf Facebook einen Posting zu schreiben. War eine schöne Zeit mit der Agentur, aber ich bin jetzt mal weg. Und die Reaktionen waren natürlich so wie erwartet, dass alle gesagt haben, ha, 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 sehr lustig, 1. April machst du ja sowieso nicht. Und dann habe ich in vielen Einzelgesprächen dann gesagt, nee, da ist schon was Wahres dran, ich mach's halt doch.
Ja, okay, ja, cool. Ja, ich habe, während du so erzählt hast, ich hatte mir das eben aufgeschrieben, ich glaube, wir sollten uns im Podcast so ein Zertifikat verleihen, ob man das Unternehmergehen hat oder nicht. Und wenn du so ein bisschen erzählst, ja, ich habe während der Ausbildung dann angefangen und jetzt habe ich wieder, ich glaube, man kann es einfach mal ganz flapsig Unternehmer-Move nennen, einfach gemacht. Und ich glaube, das hatten wir auch schon in verschiedenen Folgen thematisiert. Ich glaube, der Unterschied ganz oft zwischen in Anführungszeichen normalen Angestellten und Selbstständigen und dem Unternehmer ist einfach der Mut und auch so ein bisschen die Verrücktheit, ob positiv oder negativ, kann man sich ja überlegen, Dinge durchzuziehen. Es ist so ein bisschen dieses Ausloten von Grenzen, auch vielleicht dieses bewusste, ja, am Ende ist es ja ein bisschen Provokation auch, ne? So, das zu machen.
Ich glaube, dass da schon was dran ist, dass manche Menschen ein Unternehmergehen haben und das hilft. Also ich will nicht sagen, dass derjenige, der es nicht hat, dass der kein Unternehmer sein kann. Ja, aber ja. Das, ich glaube, manche zeichnen das schon aus. Wenn ich heute mit meinen alten Eltern zusammensitze und Gäste da sind und man kommt dann halt immer von Hölzchen auf Stöckchen und die Eltern erzählen dann ja gerne mal, das ist der Sohnemann und man kommt sich dann immer noch so klein vor. Und dann erzählt meine Mama immer eine Geschichte, die ich gar nicht mehr so präsent hatte, die ich aber im Grunde genommen ist sie für mein Unternehmertum ist sie so ein bisschen exemplarisch. Wie so viele habe ich mit 14 angefangen, Zeitungen auszutragen. Und man hat halt die Zeitungen, die lagen irgendwo rum. Und dann hat man die irgendwie auf sein Fahrrad gepackt und dann ist man da rumgefahren und hat im Regen die Zeitungen. Und dann muss man aber, weiß ich nicht, 10 oder 15 Mal zu dem Zeitungsstapel wieder zurückkommen. Und das hat ja unglaublich viel Zeit in Anspruch genommen. Und ich habe damals, und da waren meine Eltern strikt dagegen, und ich habe das aber einfach trotzdem gemacht. Ich bin von meinem ersten oder zweiten Zeitungszustellergehalt, bin in den Fahrradladen gegangen und habe mir einen Anhänger gekauft. Und meine Eltern, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, haben mich dann quasi zu dem Laden zurückgeschickt und haben gesagt, und du gibst es jetzt wieder zurück, weil Taschengeldparagraf und es war viel zu teuer und das hättest du gar nicht kaufen dürfen. Und ich habe mich damals einfach über meine Eltern hinweggesetzt, weil mir klar war, wenn ich so einen Anhänger habe, dann spare ich unheimlich viel Zeit und muss nicht immer zu dem Stapel zurück. Und wenn das richtig gut läuft, dann kann ich sogar einen zweiten Bezirk machen und den kriege ich vielleicht in der Zeit hin, wo andere nur einen hinkriegen. Und so kam es dann am Ende auch. Ich habe dann, glaube ich, zwei Jahre lang Zeitungen ausgetragen. Und solche, das war ja für mich kein Risiko, weil ich da über Risiko, mit 14 denkst du nicht drüber nach, ist das ein Risiko. Da ist man, glaube ich, heute, wenn man als etwas älterer Unternehmer vor Entscheidungen steht, ist man vielleicht nicht mehr so gewillt, einfach mal zu sagen, ja, ich mache das jetzt einfach. Aber am Ende ist so ein Großteil meines unternehmerischen Lebens verlaufen, dass ich einfach manchmal gesagt habe, ich probiere das jetzt einfach. Das muss jetzt sein. Das war mit der Internetgeschichte genauso. Keine Ahnung davon gehabt, wie es funktioniert. Und wenn der andere aber sagt, mach mir da mal eine Internetseite, dann habe ich das halt gemacht. Und genauso kam es dann im Grunde genommen zu diesem Thema Coworking. Coworking haben wir schon ein bisschen früher angefangen. Damals hat noch keiner von Coworking gesprochen. 2010 war das. Da gab es mal damit zusammen mit der Wirtschaftsförderung in Aachen über das Thema Inkubator gesprochen, weil Internetagentur und Inkubator und Startup und das war halt alles sehr nah beieinander. Und ich weiß nicht mehr, wie ich hieß, der Leiter von der Wirtschaftsförderung in Aachen damals, der kam dann im Gespräch oder er kam auf mich zu und sagte, Mensch, lass uns doch mal drüber nachdenken, ob wir nicht einen Inkubator zusammen machen. Und er hätte sogar schon eine Fläche im Kopf. Und wir haben damals über dieses über die hübschen Aachen-Arkaden an der Trierer Straße, die jeder kennt, die damals auch schon ähnlich erfolgreich waren wie heute. Wir haben mit dem Center Manager oder mit dem Vertriebler haben wir darüber gesprochen, ob wir da nicht einen Inkubator / Coworking reinmachen können. Und der fand die Idee richtig klasse und hat sofort gesagt, ja, machen wir.
Aus Überzeugung oder um den Laden vollzukriegen?
Naja, ich glaube einmal aus Überzeugung. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, wenn du dann da vielleicht 50 oder 100 Leute drin sitzen hast, die wollen irgendwo Mittagessen gehen oder die wollen einkaufen gehen oder ins Fitnessstudio gehen oder, also das war so ein bisschen eine Hand wäscht die andere. Am Ende ist nichts draus geworden, weil die Aachen-Arkaden damals für einen Sportpreis irgendwie geistert mal ein US-Dollar durch den Äther verkauft worden sind. Und der neue Eigentümer hat gesagt, nee, können wir nicht machen, also wir können da die Fläche nicht kostenfrei zur Verfügung stellen. Und dann war dieses Thema Coworking fast wieder durch für uns. Wir haben das dann bei uns in der Agentur noch so ein bisschen weitergemacht, nebenbei, auch mit Meetingraumvermietung. Und als wir aus den Agenturräumen dann mal wieder ausgezogen sind, weil die Größe nicht gepasst hat, hat der Eigentümer gesagt, ah Mensch, das Konzept ist eigentlich ganz cool, ich führe das weiter. Und das gibt's heute noch an der Jülicher Straße. Also ist so, ich glaube, ich würde behaupten, Aachens erster Coworking Space gewesen. Und dann war das Thema für mich aber wieder durch. Ich habe ja damals noch, dann weiß ich nicht, 2012, 13, 14, mich auf Agentur konzentriert und hatte mit dem Coworking gar nicht so viel zu tun. Das kam erst wieder, als ich in Südamerika war.
Was ist dann passiert? Also du hast das durchgezogen mit Südamerika, bist mit dem Frachtschiff runter, mit dem Landy.
Mit dem Frachtschiff runter, 40 Tage auf dem Frachtschiff, wirklich großartige Zeit. Wer mal wirklich runterkommen will, dem kann ich das nur empfehlen, weil du auf dem Frachtschiff nichts hast. Du bist halt als Mensch auch nur Fracht. Du hast kein Handy, du hast kein Telefon, du hast kein Radio, du hast keinen Fernseher, du hast gar nichts. Du kannst dann den ganzen Tag irgendwie damit verbringen, Wellen zu zählen. Das kann sehr spannend und manchmal auch ein bisschen nervenaufreibend sein, weil du dich halt vor allen Dingen mit dir selber beschäftigen musst. Und das kann, für mich war es eine Zeit lang, war es anstrengend, aber das war eine der großartigsten Zeiten meines Lebens, mal so eine Erfahrung zu machen. Du kannst ja auch nicht abhauen. Du kannst nicht irgendwo essen gehen, du kannst nicht ins Kino gehen, sondern du musst dich mit, im Grunde genommen musst du dich mit dir selber beschäftigen. Hm. Und das ist schon spannend. Naja, und wir sind dann mit dem Land Rover sind wir dann ein paar Monate durch Südamerika getingelt. Also auch oben auf dem Land Rover drauf geschlafen.
Im Zelt dann oder freier Himmel?
Ja,
oder?
So ein Klappdach, so ein Hubdach.
Ja, okay. Ja.
Also du klappst einfach das Dach hoch und da ist dann eine Matratze drin und da schläft man dann auf 1,40 Meter Breite oder 1,30 Meter. Man muss sich also auch schon mögen, wenn man sowas macht.
Von Vorteil, ja.
Und wie halt so eine Auszeit ist, ne? Du kommst halt auf einmal auf Ideen, an die du sonst nicht denkst. Du kannst dich mit Dingen beschäftigen, mit denen du dich sonst nicht beschäftigst. Es klingelt kein Telefon, es kommt keine E-Mail rein, keiner will was von dir. Da zumindest ging mir das so. Das hat mich schon wirklich sehr geprägt. Also manche, die mich kennen, sagen, ich bin als anderer Mensch wiedergekommen. Das glaube ich auch in vielen Bereichen. Also ich bin zum Beispiel heute viel, viel gelassener, als ich das früher war. Heute bringt mich so schnell gar nichts mehr aus der Ruhe. Und in der Zeit da unten, mir war klar, ich will halt irgendwann wieder irgendwas arbeiten. Aber mir war überhaupt nicht klar, was. Mhm. Und wie sich das so richtig entwickelt hat, kann ich heute gar nicht mehr sagen. Ja, Coworking hat in Südamerika einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland oder als in Europa. Du kannst halt nicht einfach mal, wenn du gründen willst, in Futale Ufo, dir ein Büro anmieten und bei der Telekom anrufen oder bei 1&1 und sagen, ich hätte gern nächste Woche einen Internetanschluss. Funktioniert nicht. Also
ich glaube, das geht aber hier auch nicht, ne? Also ich hätte gern nächste Woche ist natürlich. Doch,
anrufen kannst du schon, aber dann kannst du halt, warten Sie doch mal 2 Jahre. Das ist echt böse, ne? So ist es ja eigentlich gar nicht mehr. Also muss man ja auch mal eine Lanze für die Telekom-Konzerne für alle brechen. Heute funktioniert es meistens ja doch ziemlich schnell innerhalb von wenigen Tagen. So, das war der Werbeblock für die Telekommunikationsunternehmen. Also das funktioniert in Südamerika nicht so. Deswegen hat Coworking einen ganz anderen Stellenwert. Ich hatte da immer mal wieder Kontakt zu. Und dann saß ich, an den Moment kann ich mich wirklich noch erinnern, wir haben uns über Weihnachten 2016 eine Auszeit vom Leben im Defender genommen und sind in ein Hotel gegangen. Und dann saß ich in Bariloche in Argentinien im Pool und irgendwann macht es zack und klick. von jetzt auf gleich. Und ich habe gesagt, jetzt weiß ich, was ich mache. Ich mache einen Coworking-Space auf.